Hallo, du Reiseseele. Heute möchte ich dir vortragen aus dem Buch Nächste Ausfahrt Freiheit, herausgegeben von Alexander Rey. Ich lese das Kapitel, das ich geschrieben habe, über Mauretanien, Treffpunkt von Sahara und Atlantik. Es ist meine Angststrecke, weil wir unterwegs so viel Schlimmes gehört haben. Auseinandersetzungen zwischen dem Militär und Al-Qaida sind an der Tagesordnung. Touristen werden verschleppt, wie zuletzt Ende 2009 Italiener und Spanier. Aber wir haben wenige Wahlmöglichkeiten, wollen wir über Land nach Hause. Wahr ist auch, dass die Strecke zwischen der Hauptstadt Nouakchott und Nouadhibou nahe der Grenze zur Westsahara inzwischen durchgehend geteert ist. Alle 50 Kilometer steht hier ein Polizeiposten, damit niemand verloren geht. Jeder Tourist muss sich registrieren. Wir haben dafür sogenannte Fisch vorbereitet, die neben den Namen von Vater und Mutter, dem Beruf sowie alle Angaben aus unserem Reisepass und den Fahrzeugpapieren auflisten. Wir planen, innerhalb von wenigen Tagen die etwa 500 Kilometer durch Mauretanien hinter uns zu bringen. Auf dem Campingplatz in Nouakchott liege ich im Beduinenzelt auf der Ottomane und schlürfe Tee. Dabei unterhalte ich mich mit Cora, einer Deutschen, die seit 13 Jahren in Mauretanien lebt und mit ihrem Mann das Bab Sahara Camp leitet. Für Sahara-Reisende ist sie eine Institution seit den Reisewarnungen und dem damit einhergehenden Bann für Gruppenreisende ist sie aber praktisch arbeitslos. Alles Quatsch, diese Panik. Bei uns ist seit Jahren alles ruhig. Das Einzige, was damit erreicht wird, ist, dass die Einheimischen ihr Einkommen verlieren. Sie haben ihr zweites Auto verkauft, um zumindest drei Angestellte behalten zu können. Gern würden wir eine Fahrt in die Dünen unternehmen, trauen uns aber nicht. Als allerdings der Holländer Mario, den wir in Mali kennengelernt haben, plötzlich in der Einfahrt steht, braucht es nur eine kurze Abstimmung und die gemeinsame Tour entlang der alten Piste am Meer ist beschlossene Sache. Wir verbringen die nächsten Stunden damit, aus dem Internet Ebbe- und Fluttabellen herauszusuchen, denn der Wasserstand ist der kritische Parameter. Uns bleiben nur die 2 Stunden vor und nach der Ebbe. Zu anderen Zeiten gibt es keinen breiten Ebbestrand, sondern nur weichen Sandsaum. Ausweichen ist nicht immer möglich, wenn der oft künstlerisch aufgefaltete, aber nicht befahrbaren Dünen. Die Ebbezeiten sind etwas unglücklich, entweder am Morgen vor Sonnenaufgang oder am Spätnachmittag, bevor die Sonne untergeht. Wir beschließen es, mit der zweiten Schicht zu versuchen und den größten Teil des Tages gemütlich zu rasten. Der Landy und Marius Toyo tänzeln am Wassersaum entlang, bestrebt, den harten Teil des sandigen Untergrunds zu treffen und weder ins Meer noch in die Weichsandteile abzudriften. Die Männer machen ihre Sache sehr gut und ich genieße es, mit der gleichen Geschwindigkeit wie die Möwen dahin zu rauschen. Wir passieren mehrere Fischerdörfer und decken uns zum Abendessen mit frischem Fisch ein. Die Fischer sind Schwarzafrikaner, meist aus dem Senegal oder Gambia. Sie werden für mehrere Monate angeheuert und leben hier in der Abgeschiedenheit in der Hoffnung auf ein bescheidenes Einkommen. Manche sind auf dem Weg nach Marokko. Sie träumen von einer rosigen Zukunft in Europa, auch wenn die meisten Kumpel, die bereits dort sind, nur Negatives zu berichten wissen. Ein paar Jahre in Deutschland oder Frankreich und du hast daheim ausgesorgt, ist das immer gleiche Mantra. Uns bitten sie nicht um Geld, sondern um eine Zigarette. Madame, hier gibt's doch sonst nichts, nicht einmal Frauen. Mario ist mit Anfang 50 Privatier. Seinen Beruf des Fotografierens betreibt er nur noch als seltenen Nebenerwerb. Seit 15 Jahren bereist er die Kontinente und strahlt die Ruhe eines Menschen aus, der schon alles gesehen hat. Er versteht es zu genießen und so essen wir in den Tagen, die wir nun gemeinsam mit ihm verbringen, so gut wie selten auf der Tour. Die Abende verbringen wir Erfahrungen austauschend unter sternenklarem Himmel zwischen Meeresrauschen und Nordwind, der unsere Körper mit dem Sand der Sahara einbalsamiert. Ein besonders großer Meteorit tritt in die Atmosphäre ein. Die Kugel ist am Himmel lange sichtbar und zieht einen sehr hell aufleuchtenden Schweif hinter sich her. Ich bedanke mich still für dieses Geschenk. Nachts rüttelt der Wind so an unserem Dachzelt, dass wir um die Nähte fürchten. Am Morgen gibt es zum Frühstück Sand mit Tee, Sand mit Marmeladenbrötchen und Sand mit Obst. Die Temperaturen steigen über Tag derart an, dass wir das Bild von Spiel mir das Lied vom Tod abgeben. Drei reglose Gestalten fliegen im Gesicht, kauern im spärlichen Schatten ihres Wagens und warten auf die nächste Ebbe. Mario und Stefan beobachten über 2 geschlagene Stunden die Wellenbewegung des Meeres. Wir haben die Engstelle erreicht, eine Felsformation, die weit ins Meer hineinragt. An ihrer landeinwärts gerichteten Flanke geht sie malerisch in eine hohe rote Sanddüne über. Stefan glaubt, sie sei passierbar, aber nur mit viel Anstrengung für Mensch und Material. Der Weg am Meer entlang ist der wesentlich einfachere. Aber das Wasser weicht nicht ganz zurück, selbst als die Ebbe sich ihrem Tiefstand nähert. Meine beiden Begleiter haben das Meer aber nun so lange studiert, dass sie sich sicher sind, durchzukommen. Die Pause zwischen 2 Wellen müsste lange genug sein. Mario macht den Anfang. Fast gemütlich nimmt er die Biegung, bevor mit der nächsten Welle das Wasser krachend und spritzend wieder die Felsen erreicht. Stefan tut es ihm problemlos nach und schon öffnet sich vor uns wieder der endlose, unberührte Sandstrand, gesäumt von Sandhügeln, die die Wellenbewegung des Meeres aufnehmen und ins Land hineintragen. Im Nationalpark Parc d'Arguin finden wir malerische Buchten vor, in denen das Wasser türkisfarben schimmert. Der Park ist reich an Kontrasten. Schon 10 Kilometer landeinwärts gibt die Szene nicht mehr her als ein paar Steine, Staub und den freien Blick bis zum Horizont. Dort werfen sich kleine rote Hügel vor uns auf und noch kleinere braune Buckel werden sichtbar. Als wir näher kommen, erkennen wir, dass sich die kleinen braunen Buckel bewegen. Dromedare mitten im Nichts. Für Mario und Stefan ist die Fotojagdsaison eröffnet. Mario hat ein gutes Auge für Motive. Jetzt setzt er dieses ein, um die perfekte Szene für die Kaffeepause zu finden. Der scheinbar einzige schattenspendende Baum im Umkreis von 100 Kilometern ist ein knorriges Gewächs, dessen dunkelgrün schimmernde Krone bei genauerer Betrachtung aus winzigen, fleischigen Plätzchen besteht, die durch riesige Dornen vor Fressfeinden geschützt sind. Unter dieser merklich kühleren Krone lässt es sich bei Espresso, Schokolade und Jazzmusik gut aushalten. Mauretanien ist nicht so schlecht. Nach sehr gemütlichen 4 Tagen erreichen wir etwas wehmütig wieder die Tierstraße. Dort wird Stefan vom nächsten Kontrollposten der Polizei gefragt, ob er nicht eine deutsche Frau für ihn hätte. Die zweitgrößte Stadt Mauretaniens, Nouadhibou, liegt nahe der Grenze zur Westsahara, unserem nächsten Reiseziel. Der Name bedeutet übersetzt Brunnen des Schakals. Dass sich Fuchs und Schakal hier gute Nacht sagen, glaube ich sofort, denn außer Staub hat die Stadt nicht viel zu bieten. Einziges Highlight ist der Eisenerzzug, welcher der längste Güterzug der Welt sein soll. Beim Blick zurück nach Mauretanien muss ich erkennen, dass ich mit falschen Vorstellungen und mit Ängsten beladen hierher gekommen bin. Das Land und seine Leute haben mich eines Besseren belehrt. Wir sind froh über die Entscheidung, uns hier mehr Zeit genommen zu haben.